Ja, hallo und herzlich willkommen auf der Plattform. Heute zu Gast in der Plattform ist der Jürgen Filius. Er ist Mitglied des Landtags und hier am Mikrofon ist die Sabine Fratzke. Also erstmal hallo Jürgen.
Hallo Sabine.
Ja, als erstes tun wir dich mal kurz vorstellen. Jürgen Filius in Ulm, schon ein Begriff. Er war im Gemeinderat. Wann bist du denn nach Ulm gekommen?
Also ich bin in Berlin geboren, aber nach 2 Monaten quasi ging es dann schon Richtung Ulm. Also ich habe hier meine gesamte Kindheit und Jugendzeit verbracht, dann Studium, weil ich Jura studiert habe. Das war dann halt nicht in Ulm, das war dann aber auch noch im Land, aber nicht im Ländle, nämlich im Badischen, in Heidelberg. Und dann bin ich wieder nach dem Studium zurückgekommen. Das war 1989 und dann bin ich in den Gemeinderat gekommen.
Genau, und Gemeinderat bist du gekommen, weil du in einer Bürgerinitiative mitgemacht
so
hast.
So ist es, ja. Ich war bei der Bürgerinitiative Neue Straße. Da ging es um Tunnel und Tiefgarage. Und das wurde also mit einer ganz überwältigenden Mehrheit wurde dieses Projekt damals abgelehnt. Wir wollten dann auch viel schneller noch die Straßenbahn dann halt haben. Bislang ist erst die Linie 1 verlängert worden, aber ich bin doch guter Hoffnung, dass wenigstens mal bald die Linie 2 an den Start jetzt hier geht in Ulm.
Wie lange warst du denn im Gemeinderat?
Wenn ich da gerade nochmal nachrechne, ich bin nachgerückt von dem Peter Langer. Das war 1997 bin ich in den Gemeinderat gekommen und ausgeschieden bin ich 2009.
Aber eigentlich bist du mir mehr aufgefallen, weil du Vorstand im Roxy warst.
Im Roxy war ich Vorstand, auch in dieser ganzen schwierigen Phase, die das Roxy da auch erlebt hatte mit den finanziellen Verwerfungen anlässlich des 10-Jährigen. Da hatten wir ein sehr großes Jubiläum, das auch noch eine Band
die
gekommen.
Purple.
Die Purple, genau, können wir uns da noch dran erinnern, dass das dann richtig zu der Zeit reingeschlagen hat mit einem riesen Defizit, obwohl das eigentlich nicht so erwartbar war. Und zu den damaligen Schulden sind dann nochmals die des Festivals dazugekommen und wir mussten das also wirklich nochmal richtig sanieren, den ganzen Bereich, und da war ich also mittendrin.
Ja, und du hast auch schon gleich ganz am Anfang, wo Radio 4FM gegründet wurde, ich weiß gar nicht, ob du dich daran noch erinnerst, wir hatten gleich am Anfang echt ein paar Rechtsschwierigkeiten und da waren wir sogar mal bei dir in der Kanzlei.
Das kann gut nochmal sein, ich kann mich da nur noch dunkel dran erinnern, man sieht, wie lang schon Radio 4FM es schon in Ulm jetzt dann halt auch gibt. Also ich selber praktiziere jetzt dann seit Anfang der 90er Jahre als Rechtsanwalt hier in Ulm. Müsste doch eigentlich so ungefähr dann halt auch
ja,
passen.
Ja, war glaube 94, 95.
Ja, genau, dann ist das dann also völlig richtig. Aber den einzelnen Fall, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Uns würde natürlich auch unter das Anwaltsgeheimnis fallen.
Okay. Ja, und dann kam Rot-Grün im Landtag und du bist in den Landtag gewählt worden.
Also es muss ich eins korrigieren, Grün-Rot ja, kam in den Landtag. Das ist für uns immer noch eine ganz wichtige Sache, dass wir die Regierung führen. Es ist ja einmalig, dass ein grüner Ministerpräsident hier Baden-Württemberg regiert.
Das war die Revolution.
Das war die Revolution. Es war also für Baden-Württemberg nicht vorstellbar.
Ich habe gerade zufällig gestern erst die Mails gelesen, die ich zwischen meinem älteren Bruder und mir hin und her gegangen sind. Und da haben wir geschrieben, das war die beste Tagesschau aller Zeiten.
Die damalige.
Genau, ja. Und meine Eltern haben ungefähr das Gegenteil gesagt. Mein Vater hat gesagt, er ist nach Hause geflogen, weil er gerade im Urlaub war und er hat gedacht, er kommt in ein anderes Land nach Hause.
Nein, also ich meine, das muss man zunächst mal auch festhalten. Also es war ja nicht alles schlecht, was zu der Zeit in Baden-Württemberg gelaufen ist, 58 Jahre. Also ob es in Hochschulen und anderen Bereichen dann halt auch sind, man also sicherlich nicht jetzt jeden Stein dann halt nochmals umgedreht und alles noch verändert. Sicherlich war ein ganz entscheidender Aspekt, dass wir gesagt haben, wir wollen die Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen lassen. Auch bei dem Thema war heute gerade bei der Eröffnung der Infobox Bahnprojekt Ulm-Stuttgart. Das war ja mit eine der Themen, was ja letztendlich die Grünen insbesondere im mittleren Neckarraum ja sehr, sehr stark nach oben gebracht hat und auch mit die politische Neuausrichtung dann halt auch mit bedingt hat. Da haben wir eine Volksabstimmung gemacht. Dagegen hat sich eine CDU immer, aber immer quergelegt, ja, dass man so etwas macht. Ich fand das eine ganz, ganz witzige und wichtige Geschichte. Nicht witzig ist einfach der falsche Begriff, sondern einfach die ganz Notwendigkeit, dass die Bevölkerung dort mitbestimmen kann. Und das wollen wir auch weiterhin noch ausbauen, wobei dort wir Mehrheiten brauchen mit verfassungsgebend 2/3. Und da ist dann die CDU wieder mit dem Boot, da ist es schwierig. Aber wir sind da auch nochmal dran, um da die Dinge noch etwas günstiger zu gestalten.
Ja, Partizipation ist ja so ein Begriff, der gerade auch sehr modern wird. Ich glaube, da sind die Grünen wahrscheinlich auch ein bisschen mit dran beteiligt. Da kommen wir nachher noch mehr dazu. Und bevor wir da noch mehr drauf eingehen, nochmal zurück zu den Dingen, die du im Landtag machst. Du bist nämlich im Innenausschuss und im Ständigen Ausschuss und du bist Strafvollzugsbeauftragter. Der Ständige Ausschuss, das sagt, glaube ich, den meisten Leuten wenig. Was machst denn du da eigentlich so?
Also, zunächst mal beim Innenausschuss, da weiß eigentlich jeder, das ist der Innenminister. Deswegen ist es letztendlich Polizei, Verfassungsschutz. Aber auch bei uns geht es um Recht und Verfassung. Das ist dieser Bereich, der beim Ständigen Ausschuss angedockt ist. Und deswegen auch das Justizministerium ist es letztendlich der Ausschuss. Sämtliche Ausschüsse sind immer an die Ministerien angeordnet. Also Finanz- und Wirtschaftsausschuss zum Finanz- und Wirtschaftsministerium, Innenausschuss zum Innenminister und Ständiger Ausschuss zum Justizministerium. Kann man mal so grob festhalten. Und von der Tätigkeit, was er alles da umzusetzen hat, sind zum Teil Gesetzesvorlagen. Natürlich auch Änderungen jetzt der Verfassung. Jetzt war ein Thema, haben wir das letzte Woche in der Fraktion gehabt, eine alte Forderung, dass die Kinderrechte in die Landesverfassung von Baden-Württemberg mehr Eingang finden können. Das haben wir entsprechend umgesetzt. Wir müssen allerdings, es ist meine persönliche Meinung, da immer aufpassen, dass man bei der Verfassung nicht inflationär jede Gruppe immer zusätzlich dann halt nochmal einbringt. Also da sollte man später eine Grenze haben, weil sonst jeder sagt, ja, ich will auch. Weil wenn es heißt, die Menschenwürde ist unantastbar, ist ja alles umfasst. Ob das jetzt Kind, Jugendliche, Senioren und anderes dann halt sind. Also das war zum Beispiel so ein Thema, was wir da auch diskutiert haben, auch breit diskutiert haben. Dann zum Teil auch der Verfassungsschutzbericht, der wird bei uns auch immer wieder geliefert. Da darf ich weder das Handy anhaben, da muss ich den Stift aus der Hand geben. Und wenn ich was aufgeschrieben habe, wird es später eingesammelt. Und vielleicht kommen wir später noch auf das Thema noch tiefer hin, was Verfassungsschutz angeht. Da denke ich, gibt es einen großen Handlungsbedarf auch weiterhin hier in Baden-Württemberg.
Also das heißt, der Ständige Ausschuss macht ja da alle Gesetzesentwürfe oder ihr macht immer die thematischen Gesetzesentwürfe und die gehen dann über die jeweiligen Ausschüsse oder macht der Ständige Ausschuss?
Also nicht jedes Gesetz. Also nicht jedes Gesetz läuft über uns. Jetzt zum Beispiel das Jagdgesetz, was ja auch immer wieder in den Medien ja war. Das ist dann also nicht über uns gelaufen, sondern über den Ausschuss dann ländlicher Raum, Wald, also MLR beim Ministerium vom Alexander Bonde. Da sind wir dann halt nur tangiert in den Bereichen, wenn es natürlich ins Plenum kommt. Aber der Ausschuss dann also hier explizit nicht. Also es sind dann wirklich mehr solche Sachen. Auch diese Volksabstimmung über Stuttgart 21, das war bei uns angedockt bei dem Ständigen Ausschuss.
Ja, und dann bist du noch Strafvollzugsbeauftragter.
Ja, Strafvollzugsbeauftragter bedeutet, also jede Fraktion hat einen Strafvollzugsbeauftragten, leider keine Frau. Sind also jetzt 4 Männer, sage ich mal, hätte auch gerne eine Frau sein können, aber es lag dann halt nahe, weil ich ja selber hier für meine Fraktion, für die grüne Fraktion auch, bin ich ja, ich sage immer noch im richtigen Leben, bin ich ja Strafverteidiger, da lag das nahe. Ich habe die Gefängnisse zumindest aus dem Besucherbereich als Strafverteidiger auch immer wieder gesehen. Heute als Strafvollzugsbeauftragter habe ich die Möglichkeit natürlich auch hinter dem Besuchsbereich, hinter das Verwaltungsgebäude zu gehen, also in die Trakte hinein mit den Gefangenen zu sprechen, mit dem Gefangenenrat zu sprechen und auch dort entsprechende Missstände aufgreifen, aber auch natürlich bei den Bediensteten, die ja auch Ansprechpersonen
suchen. Nimmst du das denn auch wahr und machst das öfters?
Also ich war jetzt nahezu in allen Haftanstalten von Baden-Württemberg und es ist nicht wenig. Also beispielsweise Schwäbisch Gmünd ist das zentrale Gefängnis für Frauen. Das ist ein ganz besonderer Name noch, das heißt Gotteszell. Also nicht die Zelle Gottes, aber Gottes Zell muss man ja quasi dann halt so bewerten. Das ist eine Klosteranlage, eine alte. Da war ich schon mehrmals, jetzt leider aufgrund Vorkommnisse in der JVA Bruchsal, war ich dort jetzt mehrmals, Offenburg, Freiburg, Mannheim, eigentlich die großen Anstalten, immer wieder Ravensburg, Ulm, Anführungszeichen, ein Heimspiel dann, wenn du dann halt hier in den Bereichen hingehst, Schwäbisch Hall, also da war ich überall. Es gibt auch ein Seniorengefängnis, also ein Gefängnis in Singen, wo nur Menschen über 65 Jahre alt sind. Das ist also mehr so, ja, eine Möglichkeit dann halt auch schafft, da sind die Zellen nicht geschlossen, die Gefangenen können sich dort frei bewegen, wo also der Sicherheitsgedanke nicht in dem Maße dann halt vorherrscht. Also es ist eine ganz wichtige Sache, dass hier man dahinter schaut, weil der Rechtsstaat darf ja auch nicht an den Gefängnismauern aufhören.
Okay, und dann hast du auch noch ein Privatleben mit 3 Kindern.
Richtig, das nimmt mich auch sehr in Anspruch und ich habe auch damals bei meiner Nominierung gesagt, dass mir die Familie tatsächlich das Wichtigste ist in den Bereichen. Das ist so, ja, die Erdung, das ist der Anker, was auch hier in der Region dann auch vorliegt. Und da denke ich, haben wir eine besondere Konstellation. Meine älteste Tochter hat ein Handicap und aufgrund dieses Handicaps, also der Schwerbehinderung, haben wir uns auch sehr stark engagiert bei einem Verein Fortschritt. Jetzt seit 1.1. ist das Maria Berg Fortschritt GmbH und der Friedrichsau. Da machen wir nach der Therapie von András Pethő, das ist ein ungarischer Pädagoge und Arzt, eine Therapie, wo es sehr viel um Bewegung geht, wo die Kinder immer wieder ihre motorischen Abläufe auch üben und weiter versuchen, mit ihrer Behinderung das Bestmöglichste dann auch an Mobilität mitzuerreichen. Das haben wir unten in der Friedrichsau, eine wunderschöne Einrichtung, schöne Anlage. Und dann meine beiden Jungs, 15 und 9, die halten einen auch immer wieder auf Trab, ob das jetzt dann beim Spiel ist oder ob es dann natürlich auch in anderen Gesprächen dann halt ist und sportbegeistert. Also auch mehr bei mir aufgrund der zeitlichen Dimension, mehr noch passiv sind wir dann halt auch. Also die Gesprächsthemen gehen uns nicht aus.
Ja, da frage ich mich, wie man das alles unter einen Hut kriegt. Wir werden jetzt in der nächsten, jetzt bleibt uns fast bloß noch eine Dreiviertelstunde, mehr die politischen Themen beleuchten und das Thema mit dem Fortschritt, das wäre ja bestimmt nochmal eine eigene Sendung wert. Zunächst jetzt erstmal noch eine kurze Unterbrechung und dann geht's gleich weiter. Ja, die Plattform hier auf Radio Free FM zu Gast heute ist Jürgen Filius und wir haben ihn schon ziemlich ausführlich vorgestellt und haben in dieser Vorstellungsrunde auch schon ein bisschen was gehört über deine Aktivitäten als Strafvollzugbeauftragter. Da kannst du in den Strafvollzug gehen und da gibt es auch aktuell gerade einige Themen, da tut sich ziemlich was Neues.
Ja, da war leider im August ein Vorfall, der uns tief betroffen gemacht hat. In der JVA Bruchsal ist ein Gefangener, man kann es nicht anders wohl bewerten, verhungert. Er war lange in Einzelhaft, er war gefährlich eingeordnet. Er hat die Straftat, die ihm damals zur Last gelegt worden ist und wo er auch rechtskräftig verurteilt worden ist, er hat seine Frau umgebracht und zwar auf sehr dramatische Art und Weise. Und im Vollzug gab es dann auch noch entsprechende Vorfälle mit Kopfstößen gegen Justizbedienstete, sodass die nur in einer größeren Anzahl auch in die Zelle hineingegangen sind. Und er war in Einzelhaft, also weggeschlossen von anderen Gefangenen. Dieser Mann hat letztendlich über längere Zeit die Nahrung verweigert, die Gefängniskost, hat Müsli-Riegel gekauft. Ob er die dann alle gegessen hat, also es sind dann bei seinem Tod noch 3 Müsli-Riegel und auch Packungen aufgefunden worden, aber er ist schlichtweg wohl verstorben an Unterernährung und die entscheidende Frage ist jetzt, ob in diesem Bereich er eine freie Willensentscheidung noch hatte, weil es ist so, von der Rechtsprechung sind dort massive Grenzen gelegt, was also Zwangsbehandlung angeht bei psychischen Störungen. Erst da haben wir vor nicht langer Zeit auch das Gesetz entsprechend nochmals liberalisiert. Das war ein Wunsch auch von der Diskussion, die ja dann wieder auch vor nicht allzu langer Zeit die Medien ja auch beschäftigt hat. Wie geht es in den Psychiatrien zu? Und zum anderen dieser Bereich natürlich Zwangsernährung alles noch aus der RAF-Zeit dem einen oder anderen ja auch bekannt. Und da sind also die Kriterien ganz, ganz hoch gesetzt. Es wurde entsprechend reagiert, der Anstaltsleiter wurde suspendiert, die Anstaltsärztin hat jetzt disziplinarrechtlich als auch ein Ermittlungsverfahren wie auch der Anstaltsleiter. Das läuft, das muss man jetzt alles sehen, aber dass ein Mensch in einer Zelle so verstirbt, das darf nie mehr vorkommen. Und wir haben auch entsprechende Maßnahmen jetzt getroffen, eine Kommission tritt jetzt zusammen, da sollen auch die Strafvollzugsbeauftragten mitarbeiten, wie man psychisch auffällige Gefangene anders begleiten kann. Es sind einfach Probleme vorliegend. Ich möchte auch nochmal andere Beispiele sagen. Es gibt immer wieder auch Drohungen, ich bringe mich um. Es werden dann auch Versuche dann halt unternommen, weil viele Gefangene ja einfach unter einer massiven Drucksituation dann halt stehen. Entweder leiden sie darunter, dass sie eine schwere Straftat begangen haben, sie sind getrennt von der Familie, von ihren Liebsten. Sie haben möglicherweise schon in ihrem Leben andere psychische Defekte erlitten aufgrund schlechter Sozialisation und anderes. Da muss man stärker ein Augenmerk drauf bringen und da drängen wir auch drauf. Und ich hatte gestern leider nur den Eindruck, dass von Seiten der CDU, die einen Entlassungsantrag gegenüber dem Justizminister gestellt hat, der abgelehnt worden ist, von Grün-Rot, dass es daraus nur geht, politisches Kapital draus zu schlagen. Und aus diesem wirklich mehr als tragischen Tod, das sollte eine Betroffenheit bringen, aber kein politisches Kapital.
Wie ist denn das in solchen Themen? Wie viel Einfluss hat man da überhaupt als Politiker im Landtag? Oder ist das dann wirklich mehr die Verwaltung im Ministerium, die das dann ausarbeitet?
Also der Strafvollzugsbeauftragte hat, sage ich mal, eine ganz besondere Möglichkeit und auch Funktion. Er ist ein Stück weit bei einfacheren Dingen, möchte ich mal lapidar sagen, der Kummerkasten. Aber dann auch die Möglichkeit, sich einfach mal wie eine Verteidigerpost, darf dieses nicht geöffnet werden, also von der Briefzensur ausgeschlossen, muss es dann zu mir gelangen, kann man auch offen etwas ansprechen, wo tatsächlich Probleme auch vorliegen. Die Fälle nehme ich mir dann halt auch an, gehe entsprechend nach, ob etwas an den Vorwürfen dran ist. Letztendlich kann man das nur über Nachfragen und Rückäußerungen dann halt bekommen. Meistens bleibt natürlich wie überall im rechtlichen Bereich eine Grauzone, ein Dunkelbereich, wo du dann auch sagst, stimmt das jetzt oder stimmt es nicht? Steht manchmal Aussage gegen Aussage, so wie wir das ja immer wieder auch bei Prozessen dann halt auch kennen. Aber ich finde, dass wir da schon viele Möglichkeiten haben und ich habe persönlich einen sehr guten Draht zum Justizministerium, muss ich sagen, dass also auch Nachfragen, wenn jetzt ein Problem aufschlägt, auch vielleicht jetzt außerhalb vom Strafvollzug, sehr schnell man Rückantworten kriegt, eine profunde Stellungnahme bekommt, da hat man nicht den Eindruck, dass der Abgeordnete, was es vielleicht manchmal auch als Stadtrat man ja so empfunden hat, eher immer Sand im Getriebe ist. Die brauchst doch gar nicht. Die fragen doch eher nur nach und man kommt doch eigentlich selber als Ministerium oder auch jetzt umgekehrt beim Stadtrat auch als Verwaltung doch gut zurecht. Was benötige ich denn da zusätzlich dann noch die Abgeordneten oder die Stadträte? Also den Eindruck habe ich da nicht.
Und wie ist das von der Gesetzeslage her? Jetzt denkt man ja vielleicht, dass gerade wenn du sagst, das darf nie wieder vorkommen, ist das nicht schon ausgereift? Wie kann denn sowas rein gesetzlich überhaupt passieren? Also, beziehungsweise was kann man überhaupt noch von gesetzgebender Seite überhaupt tun, dass es sich ändert?
Also das ist natürlich so, letztendlich Garantien kann man nie abgeben, weil ja Menschen handeln. Und wenn Menschen Fehler machen und nicht nach den Vorschriften vorgehen, dann nützt die Vorschrift ja auch nichts. Ja, also wenn man sagt, bei Ampel rot hast du halt zu stehen und hast du zu beachten, du fährst dann halt drüber, da kann es natürlich zum Unfall kommen in so einer Konstellation. Aber es war feststellbar, das geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber ich glaube, die Zeit sollten wir uns dann halt auch nochmals nehmen, dass eine Einzelhaft nur angeordnet werden kann mit einer entsprechenden Rückkopplung mit dem Ministerium und auf einen Zeitraum von 3 Monaten. Wenn die 3 Monate abgelaufen sind, müsste dann wieder ein neuer Antrag gestellt werden. Die bisherige Praxis war so, wenn kein neuer Antrag gestellt wird, ging das Ministerium davon aus, die Einzelhaft ist erledigt. Die liegt nicht mehr vor. Das war aber gerade hier in der JVA Bruchsal nicht der Fall. Die hat weiter angedauert. Und da ist jetzt die weitere Möglichkeit, dass wir sagen, es kann nicht sein, wenn also Schweigen im Walde ist, also man hört nichts mehr, dass da nichts mehr ist, und man muss dann positiv nochmals Kenntnis sich verschaffen. Das heißt, eine Wiedervorlage, ist dieser Vorgang tatsächlich jetzt erledigt oder ist hier ein Abschlussbericht dann auch vorzulegen über die Einzelhaft. Und auch die Einzelhaft selbst muss aus meiner Sicht neu ausgestaltet werden, dass also auch dort eine Resozialisierung im Vordergrund steht, auch Kontakte wieder hingeführt werden, dass die Gefangenen dort nicht in einer eigenen Welt immer stärker sich verhaften und damit eigentlich einer entsprechenden psychischen Belastung noch stärker ausgesetzt sind. Weil wenn man keine Kontakte mehr hat, dann wird das ja nicht leichter. Man möchte ja, sich ja irgendjemand ja auch mitteilen. Mhm. Also das machen wir jetzt auch mit dieser Kommission, die da neu ansetzt. Ich glaube aber auch, dass wir den Strafvollzug in Baden-Württemberg vorgefunden haben 2011, dass er nicht an der vordersten Linie war in Deutschland. Durch dieses Thema ist er jetzt in den Fokus gekommen. Und jede Krise ist auch eine Chance, weil jetzt sich Menschen damit mehr beschäftigen. Weil normalerweise reagiert ja die Bevölkerung immer damit und sagt, es geht denen ja dort drin im Gefängnis noch viel zu gut. Also ich sage es jetzt mal, der sogenannte gesunde Menschenverstand, oder ist es ja da nicht, sondern mehr der Stammtisch, die dann halt sagen, die haben da einen Fernseher und die können da möglicherweise Sport machen und da will ich auch mal rein. Also was man immer wieder so hört, habe ich jetzt erst neulich wieder von einer Taxifahrerin gehört. Also ich finde das immer abstrus, weil keiner möchte auch diese gesellschaftliche Ächtung ja haben, was ja letztendlich ein Gefängnis darstellt. Der Umgang da drin muss entsprechend den grundgesetzlichen Vorgaben umgestaltet werden. Auch deswegen eine ganz wichtige Sache, dass eine Einzelzelle jeder einen Anspruch drauf hat. Das ist ein Unterschied zur Einzelhaft. Also das heißt Einzelzelle, dass jeder dann auch mal die Möglichkeit hat, sagt, ich möchte dort allein sein. Und es ist ja auch so bislang immer gewesen, dass die Notdurft man selber noch in der Räumlichkeit dann halt mit verrichtet. Und wenn dann andere drin sind, das hat das Bundesverfassungsgericht völlig zu Recht gesagt, das ist nicht mehr mit der Menschenwürde vereinbar. Also da sind auch entsprechende bauliche Maßnahmen dann halt gemacht worden. Aber wenn andere Gefangene sagen, ich möchte lieber zu zweit, zu dritt dann halt die Zeit verbringen, dann sollte selbstverständlich auch weiter ermöglicht werden.
Ja, das kann sich auch jeder vorstellen, wenn man mal zu zweit, zu dritt auf einem kleinen Raum zusammen also, war, dass das nicht lustig ist auf
die Dauer. Das ist auf jeden Fall so, dass das eine ganz schwierige Sache ist, aber zum Teil ist es manchmal landsmannschaftlich eine Sache, was den Gefangenen dann als auch hilft, wenn man dann halt in der Heimatsprache dann halt auch sich mit seinen Mithäftlingen unterhalten kann, wenn keine sprachliche Barriere vorliegt. Also diese Dinge muss man natürlich auch alles mit berücksichtigen, aber ich glaube, was ich vorher gesagt habe, diese Krise, und es war und ist eine Krise in dem Justizvollzug, weil es einfach jetzt auch nochmal stärker ja, thematisch nach oben gekommen ist. Man schaut jetzt nochmals näher hin, da muss man nacharbeiten und da sind wir auch dran.
Ja, die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast heute Jürgen Filius, Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg. Jürgen, wir haben jetzt gerade so ein bisschen was über den Strafvollzug gehört. Du bist Rechtsanwalt und das ist natürlich auch dein Thema. Und in diesem Themenbereich, da fällt auch das Thema Polizeieinsatz Schlossgarten 2. Ist ja für viele ein spannendes Thema, weil ich hatte so ein Erlebnis, dass als die Wahlen waren, kurz vorher, hatte mir ein Mann, der eigentlich sein Leben lang nur CDU gewählt hat, gesagt, dass dieser Einsatz seine Meinung geändert hat und er deswegen dieses Mal nicht CDU gewählt hat. Also es glaube schon so ein Ding, das viele Menschen aufgebracht hat, dieser Einsatz.
Ja, und die Umfragen zeigen auch, dass diese Menschen doch weiterhin auch Grün wohl wählen, weil die letzte Umfrage des SWR gibt ja uns Grün 22%. Das ist natürlich noch ausbaufähig, aber ich bin da relativ sicher, dass das auch 16 wieder in die Richtung geht, dass der Winfried Kretschmann da weiter dabei ist, gerade mit solchen Menschen, die einfach sagen, sowas darf nicht mehr vorkommen, wie im Schlossgarten.
Vielleicht sagen wir auch erstmal noch mal kurz, was da vorgefallen ist.
Also der Hintergrund, es ist ja wieder schon ein paar Jahre her, war ja die Auseinandersetzung über den Bau S21, insbesondere die Tieferlegung des Bahnhofs in Stuttgart. Das ist ja letztendlich der entscheidende Knackpunkt. Nicht die Neubaustrecke zwischen Ulm und Wendling, sondern letztendlich, dass hier ein funktionierendes Verkehrssystem, nämlich dieser Kopfbahnhof, abgeschafft werden soll und niedergelegt werden soll. Das hat die Menschen ja erst einmal von der verkehrlichen Situation beunruhigt, ist die Leistungsfähigkeit gegeben etc. Da habe ich ja vorher schon darauf hingewiesen, gab es die Volksabstimmung, aber der 30.09. ist deswegen so denkwürdig, weil am nächsten Tag die Vegetationsphase beendet war, also am 1. Oktober, da darf man Bäume fällen. Und man hatte damals den massiven Eindruck, dass es dem damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus drauf angekommen ist, sofort, wenn es also möglich ist, harte Kante zu zeigen und hier den Schlossgarten entsprechend zu räumen. Und die Prozesse, der ja auch gestern ist der Wasserwerferprozess beim Landgericht Stuttgart eingestellt worden, aber trotzdem hat er doch auch viele Fakten nochmals an den Tag gebracht, dass dieser Einsatz völlig aus dem Ruder gelaufen ist und der Untersuchungsausschuss Schlossgarten 2 wurde deswegen letztendlich auch vom Landtag Baden-Württemberg eingesetzt, weil entsprechende E-Mails bei den Zeitungen gelandet sind, damals bei der Stuttgarter Zeitung, beim Spiegel, wo es hieß, dass eine Regierungserklärung des damaligen Ministerpräsidenten Mappus angesetzt war für Anfang Oktober und dass bis dahin der Schlossgarten geräumt sein sollte. Und das wäre dann eine politische Einflussnahme, wenn also letztendlich die Räumung, also ein polizeilicher Einsatz in direkter Verbindung mit einem politischen Willen steht, dass man einfach zu dem Zeitpunkt dann dastehen will und sagt, guck, ich habe das entsprechend geschafft. Und es gab sogar einen Fall, der dann aber auch früher lag, das war nicht am 30.09., wo es um den Abriss des Nordflügels gegangen ist. Dort wurde auch von der Polizei remonstriert, und zwar in der Art und Weise, dass sie sagen, das können wir jetzt gerade nicht machen, die Stimmung ist so aufgeheizt und da nach den bisherigen Bewertungen des Untersuchungsausschusses, das darf ich jetzt auch als Ausschussvorsitzender, muss ich etwas vorsichtiger formulieren, kann ich das sagen, liegt es mehr als nahe, dass hier eine politische Einflussnahme vorgelegen hat. Da gibt es ein entsprechendes Mail, wo es nicht Mail, sondern eine Aussage, die von Zeugen bei einer Konferenz dabei war, sagt, ja, dann hole ich, wenn ihr das nicht macht, Polizei aus anderen Ländern, um dieses umzusetzen. Und das ist natürlich dann eine Sache, wenn die Polizei selber sagt, das ist jetzt gerade unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten nicht mehr leistbar, dass da die Polizei zu entscheiden hat und nicht letztendlich die Politik.
Ja, also das war auch genau das, was derjenige, der das damals gesagt hat, ihn hat eigentlich noch mehr schockiert, dass Mapus hinterher gesagt hat, er sei da in keinster Weise involviert gewesen in das, dass die Polizei dann so hart durchgegriffen hat. Und da hatte mir der Mensch gesagt, ja, das glaubt er nicht. Und deshalb hat er dann nicht mehr CDU gewählt. Also für ihn war das zu wenig Verantwortung übernommen für das, was da passiert ist. Aber ist es nicht so, dass als ich jugendlich war und mir Wackersdorf angeschaut habe und dort Bilder von Wackersdorf gesehen habe, ist es nicht so, dass bei diesem Einsatz im Schlossgarten vielleicht auch mal Leute die Härte des Gesetzes zu spüren bekommen haben, die das bisher eigentlich noch nie so erlebt hatten, aber andere das vielleicht vorher schon mal erlebt hatten?
Also die Bewegung, die in Stuttgart zu dieser Zeit vorgeherrscht hat, das war ja tatsächlich eine neue Dimension. Es war ja das Bürgertum im klassischen Sinne. Also der OB Gönner hat immer von den Halbhöhen von Stuttgart angesprochen, die hier dann demonstrieren unten im Kessel. Aber es waren tatsächlich Menschen, die wegen dieser Thematik sich aufgewühlt gesehen haben und gesagt, das kann doch nicht sein, weil sie auch an ihrem Bahnhof, an ihrer bisherigen Auffassung, wie in Stuttgart der Verkehr zu laufen hat und wie das Stadtbild auszusehen hat, auch festhalten wollten. Und das ist richtig, da sind Frauen und Männer in eine Situation gelangt, wo sie auch aus ihrer Sicht eine Ohnmacht erlebt haben. Und das hat natürlich, so wie in Wackersdorf auch, eine Ohnmacht ja auch zunächst mal da war, dass ein Staat sagt, er möchte hier Brennstoffe wieder aufarbeiten, also dass man hier atomar wieder in so eine entsprechende Regelung reinkommt. Übrigens, Wackersdorf ist ja nicht gebaut worden. Ja. Ist es in dieser Situation für die Menschen ja eine Politisierung gewesen auf breitester Front. Und auch jetzt demonstrieren ja immer noch Menschen im Schlossgarten. Da muss ich jetzt wiederum sagen, das ist jedem sein gutes Recht und das sollen auch die Menschen auch weiterhin tun. Aber für mich war und ist klar, in dem Moment, wo der Volksentscheid gefallen ist, dann ist es von der Politik zumindest so weit zu akzeptieren, weil
Politisierung,
mehr kann's nicht gehen.
Politisierung ist ein gutes Stichwort. Da springe ich mal auf ein anderes Thema, nämlich auf das Thema Partizipation. Vielleicht braucht man öfters mal auch so ein Stück weit Politisierung. Das ist ja ein großes Thema, das sich die Grünen auf die Fahnen geschrieben haben, Partizipation einzuführen. Und ich hatte den Eindruck, es ist nicht immer ganz so, also es ist natürlich eine tolle Sache. Also ich empfinde das persönlich auch als bereichernd. Ich habe den Eindruck, man hört einem da mehr zu im Landtag mit den Anliegen, mit denen man als Bürger kommt. Aber wenn ich das so beobachte, wenn ich zum Beispiel diese Diskussion im Schwarzwald sehe, dann glaube ich, ist doch diese Partizipation für den Abgeordneten auch manchmal sehr mühsam.
Das ist es natürlich. Also man muss natürlich das richtig sehen. Also wir können nicht als Grüne dann halt sagen, das geht dann nur nach unserer Linie in diesen Bereichen. Also gerade das Beispiel Stuttgart 21 hat ja gezeigt, wir haben gesagt, wir wollen eine Volksabstimmung und die haben wir verloren. Und haben ja jetzt, wir wollten die Volksabstimmung, aber ich finde es trotzdem ein Erfolg, dass wir das Volk haben darüber entscheiden lassen. Und als Demokraten hat man natürlich dann dieses Votum auch so entsprechend zu akzeptieren. Jetzt beim Nationalpark Schwarzwald wurde es natürlich genauso erlebt, dass hier Bürgerinnen und Bürger sagen, das ist Unrecht, was hier geschieht. Dass Gemeinden auch gesagt haben, sie wollen hier nicht, dass dieser Nationalpark errichtet wird. Große Gemeinden aber in dem Bereich Schwarzwald haben aber gesagt, sie wollen es durchaus. Also die Mehrheit auch der Gemeinden und der Gebietskörperschaften hat sich letztendlich schon auch mit dafür ausgesprochen gehabt. Ja, da muss man dann drüber sprechen. Man muss also Politik des Gehörtwerdens, heißt nicht Politik des Erhörtwerdens in kompletter Sache. Das sagt immer wieder mein Ministerpräsident. Und der Satz ist ja auch richtig, weil irgendwann muss man ja mal auch entscheiden. Und bei der Frage des Nationalparkes hat man aber trotzdem ja auch viele Dinge mit berücksichtigt, die in die Richtung gegangen sind, dass man bei den Gemeinden, die Widerstand bzw. keine Zustimmung ausgesprochen haben für diese Pläne, dass man da auch sehr bedächtig mit den Flächen umgegangen ist, mehr in die Bereiche dann halt gegangen ist, wo die Zustimmung breiter ist. Ich bin sicher, es wird ein Erfolgsfall. Heute vor einem Jahr ist auch quasi der Startschuss gefallen für den Nationalpark. Die Verabschiedung war dann alles. Die Menschen gehen jetzt schon hin und es konnte auch nicht sein, dass ein Flächenstaat wie Baden-Württemberg keinen Nationalpark hat. Alle anderen Flächenstaaten haben das. Und es wollte auch damals die früheren CDU-Minister zum Teil haben, die ja das auch nochmal aktiv unterstützt, die schon im Pensionsalter dann halt auch sind oder halt nicht mehr politisch tätig sind, waren ja dann auch auf Seiten der Befürworter. Aber das sind solche Dinge, dass man so den Eindruck manchmal hat, man möchte aus Sicht der Opposition, was legitim ist, einfach Grün auch möglichst wenig Erfolge gönnen.
Ja, wobei ich kann mir schon vorstellen, dass ich habe ein bisschen die Argumente von den Menschen im Schwarzwald gehört, dass es natürlich für sie ein Schock ist, wenn sie da jahrelang ihren Wald bewirtschaften und dann sollen sie ihn brach liegen lassen, dass das schon ein ganz anderes Denkenansatz ist. Und ja, es gibt, glaube ich, auch viele Themen, wo der Ökoschutz den Menschen im Land doch ein Stückchen zu weit gibt. Da gibt es ja auch schon das Wort des Ökoterrorismus. Und ich glaube, da gibt es schon auch Dinge, wo man sagen kann, ja, da fühle ich mich jetzt persönlich eingeschränkt.
Ja, das ist, also zunächst mal bei der Fläche, 5% des Waldes sollten, das war auch Vorgabe von Angela Merkel, naturbelassen, nämlich genau in dem Bereich dann einfach sein, dass also hier nicht der Mensch weiter eingreift, dass es nicht in die Bewirtschaftung reingeht. Wenn einige Menschen sagen, ich kann mir nur einen aufgeräumten Wald vorstellen, dann bist man in dieser Debatte am Ende. Wenn jemand sagt, also ich kann in einem unaufgeräumten Zimmer nicht leben, das bringt mich quasi zur Weißglut in der ganzen Konstellation, dann ist es so, dann bist du mit den Argumenten am Ende. Aber man wollte ja wegen der Biodiversität ganz besonders hier nochmals Zeichen setzen, dass also wirklich von der Tier- und Pflanzenwelt hier entsprechende Ausdehnungsmöglichkeiten wieder sind. Wo haben die denn noch irgendwelche Bereiche, wo sie nicht bewirtschaftet werden? Das kann einfach nicht mehr sein. Und das ist natürlich schon ein Grundpfeiler unserer ökologischen Idee, nämlich auch bewahren, also Schöpfungsgedanke, dass man das auch alles bewahrt. Und da haben auch viele Menschen im Schwarzwald auch zwischenzeitlich das begriffen. Und der Schwarzwald, wie er in den letzten Jahrzehnten dann halt auch gelaufen ist, also es gab da ja Gemeinden und Kommunen, die hatten ja nur noch 20% ihrer ursprünglichen Übernachtungsgäste und es war von der demografischen Entwicklung so, dass dann einfach keine jungen Menschen auch mehr zusätzlich gekommen sind, muss man auch nochmals an neue Konzepte denken. Und ich kann es aus meinem Urlaub von der Insel Rügen dann halt auch sagen, dass ja auch ein Nationalpark oben an den Kreidefelsen, Jasmund, und es ist eine Erfolgsgeschichte. Die Menschen schauen sich das an und erleben auch wieder Natur neu. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man das auch entsprechend immer wieder erfährt.
Das ist natürlich auch ein Qualitätssiegel. Zurück zum Thema Partizipation. Ich höre das immer in vielen Zusammenhängen inzwischen jetzt. Ist das so ein Wort des Modernes oder haben da die Grünen auch so ein was losgetreten?
Also man misst uns dran und das finde ich auch gut so, weil man muss natürlich auch eigene Maßstäbe, die man setzt, muss man auch insbesondere bei sich selbst mit anlegen. Und da sind wir eigentlich auch, denke ich, immer noch an vorderster Linie. Auch andere, neuere Parteien, die damals Piraten, muss man schon fast sagen, damals, ja, die haben ja auch den Gedanken nochmals mehr gehabt, dann also mit der Demokratie in dem Ding, dass das dann immer nur solche fließenden Bewegungen sind, dass man dann Abstimmungen dann nur noch im Netz dann halt auch macht. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Man muss Menschen mitnehmen, aber dann muss man auch eine Entscheidung dann halt auch treffen. Die muss dann auch stehen. Wir können nicht über die Gemeinschaftsschule 20 Jahre lang drüber diskutieren. Wir müssen dann halt auch mal sagen, wir machen das und wir setzen das um. Und das haben wir ja jetzt auch gesehen in den Gebieten im ländlichen Raum oder auch in den Städten, wo die Gemeinschaftsschulen sind. Die Leute wollen es nicht mehr missen.
Äh, die Plattform auf Radio 4FM und wie immer die interessanten Gespräche laufen teilweise auch zwischen den Takes. Wir sind beim Thema Partizipation gewesen und haben uns ein bisschen darüber unterhalten, wie Rot-Grün das Thema Partizipation losgetreten hat. Aber die Frage ist auch so ein bisschen, ob man als Bürger überhaupt schon so richtig partizipieren kann. Und da wollte ich noch ein bisschen überleiten zum Thema freies Radio. Das ist ja für uns ganz wichtig. Und freies Radio ist ja auch ein Thema dieser Partizipationsbewegung. Ist ja auch für Rot-Grün wichtig. Steht übrigens auch im Koalitionsvertrag ein großer Absatz darüber, dass man freie Radios fördern will. Wie wichtig ist denn jetzt Partizipation in den Medien für Grün-Rot?
Also Partizipation ist da von größter Bedeutung für Grün-Rot. Und das, denke ich, haben wir auch in den Jahren umgesetzt. Also dass die freien Radios, die gehören voll zur Landschaft der Medien. Und ich finde es auch aus dem Grund so wichtig, dass nicht nur ein Mainstream sich dann halt ergibt. Also Mainstream auch von der Meinung, sondern dass eine Meinungsvielfalt auch möglich ist, was auch ungefiltert kommt, ohne Werbeeinschaltung und neue Ideen Platz greifen können. Also das finde ich die wichtigste Botschaft, die erstmal da auch von den freien Radios ja zunächst mal auch ausgeht.
Ja, das sagen ja viele, dass wir ja gar nicht gehört werden und deswegen völlig unwichtig sind.
Das glaube ich nicht. Sondern es geht einfach darum, es ist sicherlich auch immer wieder ein Stachel gegenüber den, ich sage es mal, etablierten Medien, dass es dann halt hier freie Radiosender entsprechend dann halt auch gibt. Die werden sich sicherlich über den Begriff aufregen, ich bin doch auch quasi frei in dem Sinn, aber sie sind halt öffentlich-rechtlich. Ja? Also dass man hier doch nochmals eine andere Breite dann halt auch bringen kann. Und auch der Aufbau der freien Radios basisdemokratisch von unten nach oben, also und nicht mit Vorgaben, wo es dann halt darum geht, wir müssen jetzt das und das wieder umsetzen, um unsere entsprechende Hörerschaft zu verbreitern. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, wo man auch was ausprobieren kann, neue Formate. Und da finde ich, dass also hier Radio Free FM das also auch über die vielen, vielen Jahre schon sehr, sehr gut umgesetzt hat. Aber wie sagt man immer, das Bessere ist des guten Feind. Natürlich kann man da auch immer noch weiter dran arbeiten, aber dass auch wieder junge Menschen sich dafür begeistern, für das Medium Radio, wenn es dann auch vielleicht verbunden ist, dann halt im Internet und anderen, das gibt ja genau diese großen Chancen. Das finde ich eine ganz wichtige und tolle Sache. Also da nochmal herzlichen Glückwunsch auch.
Ja, da gibt es auch gerade aktuell ein Thema, warum ich so gemein nachfrage. In Hamburg gab es eine Spitzelaffäre, da hat ein Spitzel die Rote Flora mehrere Jahre begleitet. Und weil, als es jetzt rausgekommen ist, ist auch rausgekommen, dass das war eine Frau, dass dieser Spitzel auch in dem freien Radio in Hamburg, das eben sehr nah ist bei der Roten Flora, nämlich FSK, dort eine eigene oder in einer Redaktion tätig war und das über mehrere Jahre. Jetzt ist ja die Ferne des Rundfunks eigentlich nach dem Nationalsozialismus installiert worden und man hat gesagt, der Staat soll sich fern vom Rundfunk sein. Das hat man eben aus der Erfahrung mit Goebbels und der Propaganda so abgeleitet. Und daher ist es natürlich sehr pikant, dass hier der Staatsschutz ein freies Radio bespitzelt hat. Nun hat Radio Dreieckland hier in Baden-Württemberg auch das Staatsministerium gefragt und hat dort eine sehr, sehr ausweichende Antwort bekommen. Was sagst du denn dazu?
Ja, also diese Bereiche, also auf jeden Fall, es darf und kann nicht sein, dass staatliche Spitzel, V-Leute oder anderes in diesen Bereichen sich in den freien Radios tummeln. Also jetzt hier in Baden-Württemberg kann ich mir es nicht vorstellen, aber ich kann natürlich auch keinerlei Garantie im Moment darüber ausgeben, weil im Verfassungsschutz bin ich nicht in dieser Weise dann halt eingebunden. Ich habe es ja vorher mal zu Beginn unseres Interviews ja gesagt, wir kriegen zwar einen Bericht, der dann uns das eine oder andere dann halt mitteilt, aber was halt nicht mitgeteilt wird und was man vielleicht sagt, ist teile ich jetzt da nicht unbedingt mit. Das bleibt noch etwas mehr im Dunkeln und da müssen wir auch massiv ansetzen. Wir sind da auch dran, dass wir eine parlamentarische Kontrollkommission dann halt auch haben, um einfach das Parlament an den Verfassungsschutzsteuer anzudocken, damit es gerade nicht zu solchen Dingen kommt, was ich mir, wie gesagt, für Baden-Württemberg nicht vorstellen will und eigentlich auch nicht vorstellen kann. Aber dass dort, sage ich mal, immer wieder man versucht, in diese Bereiche dann halt auch vorzudringen. Ich finde, der Verfassungsschutz sollte andere Dinge dann halt untersuchen, als irgendwie hier bei den freien Radios, weil die sind transparent, da brauche ich nicht mit dem Verfassungsschutz dann halt reingehen.
Ja, das sehen manche anderen anders. Sie sehen uns nicht transparent genug. Von daher kann ich es mir schon vorstellen, dass es da durchaus Leute gibt, die denken, es wäre notwendig.
Also zu denen zähle ich nicht.
Okay, gut. Gute Antwort. Ja, wir haben noch ein kleines Thema offen, aber nicht mehr ausreichend Zeit. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das ist das Thema Verkehr. Wie sehen denn da die Zukunftskonzepte aus? Hier in Ulm war gerade ein Thema, das nämlich Car2Go die Stadt verlassen hat. Und ich habe gesagt, eigentlich kann es überhaupt nicht sein. Das Argument war, Ulm ist zu klein. Und ich habe und dummerweise war es natürlich ein Teil meines persönlichen Verkehrskonzeptes. Das kann ja eigentlich genauso wie bei anderen Dingen, Breitbandausbau oder sonst irgendwas, nicht sein, dass eine Stadt abgehängt wird mit dem Argument, dass zu klein ist. Haben wir solche Entwicklungen in Zukunft öfters?
Also bei Car2Go muss man ja auch zwei Dinge sehen. Es war damals ein Pilotprojekt es war in Texas, Austin und hier wir in Ulm, um das letztendlich für große Städte wie Paris, London und anderes dann halt zu erproben. Mit dem Car2Go-System auf der einen Seite fand ich das eine wichtige Möglichkeit, aber wir haben hier in Ulm ja auch funktionierende Carsharing-Systeme. Und Car2Go hat auch ein Stück weit diese Entwicklung eher, ja, sag ich mal, gebremst, weil es einfach in den gedanklichen Hintergrund gekommen ist, dass man auch Autos teilen kann. Stadtauto oder hier ist der Anbieter, kann man ja glaube auch sagen, gibt es ja auch noch Confishare und andere, die hier dann halt dabei sind. Mobilität hat sich verändert. Mobilität, und das finde ich sehr gut, ist nicht mehr Frage eines Status. Früher war das für Menschen immer das Ziel, wenn ich einen Mercedes fahren kann, dann habe ich es geschafft. Und das weiß auch Mercedes zwischenzeitlich, dass das nicht mehr so ist. Ja? Dass das also auch für Jugend nicht mehr das entsprechende Ziel dann halt auch darstellt. Im Übrigen für mich war das nie das Ziel. Ich habe noch nie einen Mercedes gefahren und werde das wohl auch bis zu meinem Lebensende nicht tun, dass ich das dann halt in dieser Weise mache, also außer diesen Aspekten. Aber da muss man einfach sehen, da hat sich vieles, vieles verändert, auch hier in Ulm, also Fahrradverkehr. Ich glaube, ohne dass man das jetzt ganz genau misst, aber man stellt einfach fest, es nimmt einen breiteren Raum ein. Ich finde jetzt auch die Möglichkeiten der Streifen, die dann auch gezogen worden sind, also auch auf den Fahrbahnen, das sind ja Wege, nicht nur weggedrängt, sondern du bist dabei. Also da bin ich dann schon auf dem Weg, wo ich denke, da kommen wir auch weiterhin voran. Aber das nur kurz angerissen.
Ja, das konnten wir jetzt leider auch nur noch kurz anreißen, weil unsere Stunde ist jetzt nämlich dann zu Ende. Wir haben sehr lange geredet und wir haben, glaube ich, auch gemerkt, wir könnten gleich nochmal 2 Stunden weitermachen. Gerade zum Thema Verkehr gibt es bestimmt noch einiges zu sagen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du da warst und wünsche weiter viel Erfolg und hoffe natürlich, dass wir nochmal eine Legislaturperiode erleben können.
Ich tue alles dafür und hoffe, dass dann viele mithelfen. Ja, danke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 100.